Gut, herzlich willkommen, hallo. Zweite Folge oder erste richtige Folge unseres Herrlichs in der Cloud Podcasts mit Markus Scheel und Jan Geisbauer. Heute geht es um die Themen Chat und MFA, Multi-Factor Authentication. Es hat sich ein bisschen was getan seit unserer ersten Pilotfolge. War es letzte Woche. Ist also wenig Zeit vergangen und trotzdem ist schon einiges passiert. Zum einen mal haben wir gute Resonanz bekommen auf unsere erste Folge, auf die Pilotfolge. Und zum anderen haben wir uns erweitert. Wir sind jetzt auch neben YouTube verfügbar auf Apple, iTunes, auf Spotify, auf Google Podcasts und noch auf einigen mehr. Einen guten Überblick über die Plattformen, auf denen wir verfügbar sind, auf denen man uns hören kann, kriegt man auf unserer Website herlessinthecloud.com. Da ist alles verlinkt. Ja, jetzt habe ich schon ein paar Mal Herles gesagt. Marco, warum heißt es eigentlich so? Was verbirgt sich dahinter?
Genau. Vielleicht haben wir absichtlich auf YouTube angefangen, damit man es auch sehen kann. Bei dir ist es ja deutlicher als bei mir. Wenn man das quasi einfach mit der Akzeptanz der Cloud und vielleicht einem Migrationsstand der Cloud vergleicht, ist es so, dass der Jan bereits 100% in der Cloud ist. Das heißt, da ist schon alles erledigt. Ich arbeite noch ein bisschen dran. Ich war eher so der Hybrid-Teilnehmer. Genau. Und wenn wir irgendwann unseren Kollegen, den Olli Kieselbach, mit noch reinnehmen, der ist voll on-prem, der hat noch volle Haare. Den können wir wirklich nur als Gast aufnehmen.
Ja, oder wir legen halt ins Vorbereitungszimmer vor dem Podcast-Studio einen Rasierer oder sowas.
Genau, ich war erst genau gegenüber auf der Straße beim Friseur und habe ihm erklärt, was 6 mm sind. Das kriege ich mit dem Olli auch hin. Vielleicht schaffen wir es auch, dass er einfach eine Wette verliert. Genau.
Das ist gut. Ja, was sind unsere Themen? Chat und MFA haben wir gesagt.
Genau,
Womit
die.
fangen wir an?
Genau, ich, keine Ahnung, vielleicht wollen wir erst mit den News loslegen, so ein kleiner Happen vorneweg, bevor wir uns den schwergewichtigen Dingen nähern.
Auch das ist ein
Der,
Vorschlag.
genau, Kollege Hannebauer und ich, wir hatten die Ehre, für die iX aus dem Heise Verlag einen Artikel zu Datenklassifizierung zu schreiben. Am Anfang dachte ich noch, der wird ein bisschen technischer. Beim Abgeben waren wir rein auf der organisatorischen, philosophischen Ebene. Hat trotzdem viel Spaß gemacht. Das heißt, in der iX 1.2019 findet ihr unseren Artikel Sichere Daten durch Klassifizierung. Könnt ihr auch bei glucania.com nachlesen, haben wir auch dort verlinkt, packen wir auch in die Shownotes. Genau, und dann habe ich quasi heute noch gelernt, als es ums Mittagessen geht, dass ich mich selber nicht App-Menschen kann. Der Kollege hat schon gesagt, Marco, du hast dich als App-Menschen vergessen.
In welchem Programm meinst du? In Teams.
Teams natürlich, es gibt keine anderen, Jan. Ich weiß, du
Naja.
versuchst es immer wieder mit Kai Saller. Auch nach unserem letzten, das war noch Feedback, den ich bekommen habe, dass es tatsächlich ein Webinterface geht.
Du, man kann auch in Outlook Web Access und ich glaube sogar auch in dem Fat-Client von Outlook mittlerweile Ad-Menschen.
Genau, Ad-Menschen überall, total geile Sache. Nur man kann sich selber nicht Ad-Menschen, was in Outlook aber wahrscheinlich geht. Aber genau, das musste ich erfahren. Ja, und dann hast du noch was aufgetan, heute und sogar ausprobiert.
Ja, richtig. Ich glaube, gestern oder vorgestern gab es einen ersten Blogpost zum Thema Windows Sandbox im aktuellsten Insider-Build von Windows 10. Gibt es ein neues Feature basierend auf der Containertechnologie, also eine Virtualisierungstechnologie, die relativ flachbrüstig daherkommt, mit wenig zusätzlichen Ressourcen, ja, nicht so full-blown wie bei einer richtigen virtuellen Maschine. Basierend auf dieser Containertechnologie hat Microsoft da jetzt so ein virtuelles Umfeld gebaut. Momentan zu dem Zweck, um zu sagen, naja, man hat mal eine Exe, möchte die mal ausprobieren, möchte damit nicht sein System versauen. Und wie stellt man sich das vor? Man enabled es, man braucht die Hyper-V-Features auf der Maschine, die ja in Windows integriert sind. Die muss man einschalten. Wenn man das auf einer VM ausprobiert, dann muss man noch dafür sorgen, dass die VM das auch unterstützt. Da gibt es ein kurzes PowerShell-Skript, das können wir auch hier verlinken in den Show Notes. Und wenn man das dann gemacht hat, dann hat man im Prinzip eine neue Applikation im Startmenü, die heißt Windows Sandbox. Die startet man und dann sieht es im Prinzip aus wie eine virtuelle Maschine. Man hat ein weiteres Fenster, da läuft ein kompletter Desktop-Hintergrund. Allerdings hat man da nicht alle Funktionen dann zur Verfügung. Also du hast da wirklich keine Programme, vorinstallierten Settings oder sowas in der Richtung, sondern du hast wirklich so ein downgestripptes Windows, Das basiert auf dem Image von dem Windows, das du selber am Laufen hast, also von deinem Host-System. Die versuchen da auch so viel wie möglich zu mappen und nicht zu kopieren. Das heißt also, man teilt sich da zwischen Host und virtueller Maschine oder Container so viel wie möglich. Auch das Memory wird sich geteilt von den Systemkomponenten, sodass man dann möglichst mit wenig Ressourcen auskommt.
Ja. Aber an Daten von meiner Maschine kommt diese Sandbox nicht ran.
Genau, darum geht's, dass das im Prinzip komplett gekapselt ist, dass auch jetzt Registry-Änderungen oder sowas, die ein mögliches Setup, was man da drin ausführt, verändern würde, dass das auch keine Änderungen auf das Host-System hat. Ja. Nice. Das ist jetzt mal der erste Wurf in dem Insider, wie gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass da in Zukunft mehr darauf aufgebaut wird. Man kann sich ja auch vorstellen, dass man sowas zur Verfügung stellt ohne den Desktop-Hintergrund. Ja. Das heißt, dass du öffnest eine Applikation und sie sieht aus, als würde sie auf dem System laufen, aber in Wirklichkeit läuft sie eben in der Sandbox.
Okay, siehst du, das hätte ich ein bisschen früher probieren können, als ich versucht habe, hier unsere Podcast-Videos zurechtzuschneiden, habe ich ein, zwei Programme ausprobiert und habe dann auch immer überlegt, auf welchem Host, welche Maschine mache ich das und dafür extra eine VM aufsetzen. Ja. Cool, spannendes Feature.
Ja, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Genau.
Ja. Gut, dann hast du ein Thema eingebracht. Da geht es ums Chatten. Ich vermute mal ums Kaisala-Chatten.
Ja, nee, ausnahmsweise tatsächlich nicht. Es geht aber in dieselbe Richtung. Im Endeffekt ist immer die Frage, wo wird gechattet? Und meine Meinung, kennt ihr? Es passiert einfach in Teams. Alle anderen Plattformen sind dafür einfach unnötig. Aber es ist immer wieder die Frage, und das passiert mir tatsächlich auch hier bei Glück und Kanya, da wäre auch spannend, wie du das handhabst. Ich kriege immer wieder Chats, teilweise auch im Kundenkontext, die immer an mich direkt gerichtet sind. Und da bin ich jetzt tatsächlich seit einer kurzen Zeit immer am Überlegen, ob das richtig ist. Potenziell finde ich das falsch erstmal. Falsch klingt jetzt sehr negativ. Es gibt Optimierungsbedarf und ich würde mir wünschen, wenn mich dann ein Kollege anchattet zu einem Kunden und sagt, ey, Marco, dein Lifecycle-Skript, wie sieht denn das aus, da und da, was für Berechtigung brauchen wir? Und es geht um den Kunden, dann würde ich mir wünschen, dass die Kollegen das einfach im Kundenkontext tun. Weil tatsächlich ist es schon zwei, dreimal dann auch passiert, dass ich dann die Info genommen habe und habe sie quasi dann in den Kundenbereich kopiert und dann haben wir da gechattet. Da ist immer die Frage, wo die Motivation ist. Also haben Kollegen Angst, quasi Wissen preiszugeben, Wissen nicht preiszugeben, Unwissen preiszugeben. Und ich weiß nicht, wie du das handhabst oder wie du es bei Kunden wahrnimmst.
Ja, ich verstehe das Problem. Ich glaube, es liegt auch mit daran, dass man so ein bisschen Bedenken hat, andere zu spammen. Das heißt also, man hat jetzt irgendwie eine Frage und man möchte da jetzt nicht irgendwie den großen Impact haben. Wenn man es mal vergleicht, weißt du, mit der Distribution-Liste früher, was natürlich nicht ganz vergleichbar ist, aber so, ich glaube, aus der Ecke kommt es ein bisschen. Du willst jetzt nicht irgendwie eine große Verteilergruppe schreiben, wenn du eine Frage hast, die eine Person beantworten kann. Auch wenn es den Vorteil hat, dass dadurch das Wissen geteilt wird gleichzeitig. Aber es gibt eine gewisse Hemmschwelle. Ja? Kann ich mir schon vorstellen.
Genau, weil ich bin ja dann auch immer wieder ein negatives Beispiel tatsächlich hier. Mein Chef wirft mir das immer gerne vor, dass ich mich in Dinge einmische, die mich dann nichts angehen. Das heißt, unsere Realm-Join-Diskussionen zum Beispiel, dafür haben wir ein Team, in dem wir unser Produkt diskutieren. Und es ist immer wieder so, es passiert ja in the open. Und ich habe jetzt kein Problem, dass ich dadurch belästigt werde, aber tatsächlich, wenn ich Zeit habe und mal reingucke, um auf dem Laufen zu bleiben, äußere ich mich dann durchaus auch tatsächlich zu Themen, die mich nichts angehen, zu denen ich halt, ich habe zu allem eine Meinung, halte nicht hinter den Berg, die quasi aus.
Das wäre noch nicht aufgefallen bisher.
Nein, Jan, okay. aber das ist, glaube ich, genau diese Waage, die es treffen muss. Wie gesagt, ich habe halt immer wieder, denke ich mir, dass die Info, die wir gerade diskutieren zum Kunden, tatsächlich einfach viel relevanter tatsächlich für alle Kollegen wären, weil sie tatsächlich, und das ist ja genau das, worum es geht, ich will natürlich niemanden damit stören. Das heißt, da müssen wir daran arbeiten, quasi, dass die Tools korrekt eingesetzt werden. Ja? Dass ich eben dann, wenn ich einen Ad-Menschen mache, da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich, keine Ahnung, im Kundenkanal einfach einen Ad-Menschen mache und sage, Ad-Marco, wie ist denn nochmal die genaue Frequenz? Wie haben wir beim Kunden das Lifecycle eingerichtet? Wird es bei Confidential Guest Membership abgehakt oder Dings? Das ist eine Info, die potenziell auch andere liefern können. Ja, das ist ja der Mehrwert generieren, den ich bei Teams sehe. Und klar, wenn ich jetzt einen Ad-Menschen mache, dann habe ich ja eigentlich nur einen belästigt. Für alle anderen wird es im Teams einfach nur schwarz und unread.
Ja, also Ich glaube, manchmal ist es notwendig, dass man 1:1-Chat macht, aber ich glaube, in vielen Fällen hast du recht, sollte man eigentlich statt einem 1:1-Chat irgendwie einen Ad-Menschen machen in einem Team. Was du tun könntest, was mir spontan irgendwie einfällt, ist, du könntest einfach dann die Leute fragen, die dich anchatten, macht sie was aus, wenn wir wechseln, wenn wir switchen, wenn wir den Kanal switchen.
Genau, das habe ich jetzt noch ein paar Mal überlegt. Natürlich, wie gesagt, durch mein volllautes Mundwerk will ich nicht mehr vor den Kopf stoßen. Und habe tatsächlich schon überlegt, irgendwie, ob ich sage, hey, magst du mich nicht tatsächlich einfach im Gruppenchat anchatten? Dann ist es für alle sichtbar. Vielleicht kommt dann tatsächlich einfach die Motivation raus und man kriegt dann noch ein paar Insights. Aber wie gesagt, letztendlich interessiere ich mich da immer für Meinung anderer. Durchaus dann eben auch deine, dafür machen wir ja genau solche Runden, damit wir uns unterhalten. Potenziell würde mich auch da tatsächlich das Community, wenn uns jemand hört, gerne per Twitter, YouTube-Comments, ich weiß gar nicht, ob man in iTunes kann man raten. Da brauchen wir 5 Sterne übrigens, habe ich gelernt. Einfach nochmal mitgeben, ob ihr da noch Insights habt, genau, was den Chat angeht. Und wie gesagt,
Ja,
ich
also ganz
glaube.
old-fashioned, ganz kurz mal, ganz old-fashioned auf unserer Website, hellasinthecloud.com gibt es auch ein Kontaktformular, das man ausfüllen kann, wenn man irgendwie mit uns in Kontakt treten kann. Da stehen auch unsere Twitter-Handles, da könnt ihr uns direkt kontaktieren. Also wenn es irgendwie Feedback gibt zu dem Podcast, zu der Frage von Marco, wie ihr das handhabt, gerne über diesen Weg.
Genau. Wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich schon einen Flow eingerichtet, den mir das dann per Kaisala chattet.
Mist, jetzt meine Weihnachtsüberraschung. Futsch.
Sehr gut.
Genau, ich wollte ein bisschen was zu MFA erzählen, Multifactor Authentication. Und ich habe mir überlegt, naja, Multifactor Authentication ist besonders dann toll, wenn der User nichts davon mitbekommt. Was meine ich damit? Es ist ja so, dass Microsoft diese ganze Multifactor-Authentication-Geschichte in Verbindung mit Conditional Access und auch in Verbindung mit Windows 10 so implementiert hat, dass es auch ausreicht, wenn du in dem Moment, wo du ein Trust-Verhältnis herstellst zwischen deiner Windows 10-Maschine und dem Azure Active Directory, mit anderen Worten, indem du ein AAD-Join ausführst, wenn du es in dem Moment verlangst, und das kannst du im Azure AD, dass der User Multifactor Authentication machen muss zum Join, zum Herstellen dieses Trust-Verhältnisses, dann gilt dieses Gerät sozusagen als zweiter Faktor und dann brauchst du nie wieder auf dieser Maschine Multifactor Authentication machen. Selbst wenn du Conditional Access Policies in place hast, die Multifactor Authentication verlangen.
Genau, nie wieder bezieht sich natürlich darauf, dass du die richtigen Tools einsetzt, einen schönen Edge oder einen Chrome-Browser mit dem Microsoft-Plugin. Genau, dann ist dieses nie wieder tatsächlich Realität.
Genau, ja. So, und das ist eine tolle Geschichte, weil da kann man sich verschiedene Szenarien überlegen. Das sind Sachen, die wir auch schon teilweise beim Kunden so diskutiert haben. Weil das große Thema ist ja, Office 365 ist von überall verfügbar. Das heißt also auch ein Attacker oder jemand, der irgendwie zum Beispiel im Zug hinter dir sitzt und mitbekommt, dass du jetzt vor ihm da den Browser aufmachst und auf das Portal, Office-Portal gehst, Username, Passwort eingibst und der das im Prinzip mitbekommt, ja, könnte ja eigentlich theoretisch von jedem Platz der Welt aus, dass er einfach darauf kommt. Ja, diese ganze Burg-Security, die wir früher hatten, ich muss mich erstmal noch ins VPN einwählen oder sonst irgendwie da reinkommen, diese ganzen Hürden, die habe ich ja nicht mehr. Ich habe ja jetzt die grundsätzliche Verfügbarkeit von dem Dienst. Ich bräuchte theoretisch also nur Username, Passwort und komme davon überall aus drauf. Nun implementieren wir das aber so, dass eben da noch ein paar andere Hürden dabei sind. Und wenn das so gebaut ist, dass ich sage, naja, ich will entweder ein Compliant Device haben oder ich will Multifactor Authentication machen müssen, dann kann derjenige, der im Zug hinter dir sitzt, eben dein Username und dein Passwort sehen, vorausgesetzt, du verwendest kein Windows Hello, dann haben sie immer noch mal einen Schritt weiter, und kann halt nach Hause gehen mit diesem Username und dem Passwort und kann damit gar nichts anfangen, weil er wird dann eben doch noch nach Multifactor Authentication gepromptet, weil er eben kein Trusted Device hat. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und dann auch noch sagt, naja, in so einem Untrusted-Fall von einem Untrusted-Gerät, da haben wir dann auch noch Limited Access, das heißt also nur Lesezugriff auf die ganzen Daten, dann sind wir da noch mal einen Schritt weiter.
Genau, können wir zum Beispiel am SharePoint durchsetzen, dass quasi dort keine Downloads und ähnliches stattfinden.
Ja, seit wenigen Wochen auch in Exchange.
Exchange? Wow.
Auch da gibt es eine Conditional Access Policy mittlerweile, dass du sagen kannst, du kannst die Attachments nicht runterladen, kannst du nur Read-Only die Mails anschauen und hast eben auch so ein Banner oben drüber, wo drauf steht, du kannst OWA gerade nur mit Limited Access benutzen. Und das sind die Sachen, die wir eigentlich den Kunden raten, momentan zu sagen, naja, ihr habt einmal die Full Trusted Devices, da gehören auch die mobilen Geräte dazu, auch Bring Your Own Geräte, weil wir da einen Container haben, ja, einen abgesicherten Bereich. Wir haben die Windows 10 Maschinen, die von der Company kommen, die sind Full Trusted, weil sie Azure AD Joint sind. Und dann haben wir eben private Rechner, von denen wir sagen, wenn ihr von da aus Zugriff auf die Company-Daten wollt, dann müsst ihr Multi-Factor-Authentication machen und dann ist SharePoint, alles was mit SharePoint zu tun hat und Exchange nur limited im Zugriff. So, da muss man noch dafür sorgen, dass die Maschinen, dass nur Maschinen enrolled werden können, also dem AAD gejoint werden können, die auch dem AAD gejoint werden sollen, also die Company Devices. Und da gibt es jetzt auch seit der Ignite wurde das, glaube ich, announced oder kurz davor, die Möglichkeit zu sagen, dass wir nur Autopilot-Devices dem AAD joinen. Ja, das heißt, also ein User hat zu Hause gar nicht mehr die Möglichkeit, seine private Maschine dem AAD zu joinen, sondern es können nur Maschinen dem AAD gejoint werden, die vorher mit ihrem Device-Hash im AAD gelistet werden.
Cool. Und Multifaktor generell, das hast du jetzt, glaube ich, vorhin nicht gesagt, ist quasi so der Standardweg ist tatsächlich immer noch, genau, ich habe mein Smartphone und habe darauf die Microsoft Authenticator App. Das heißt, das ist quasi einfach mein zweiter Faktor, auch wenn ich dann quasi mein AAD-Device enrolled habe, habe ich da durchaus nochmal Szenarien, genau wie du sagst, ich habe dieses Trusted Device nicht dabei. Läuft tatsächlich auch in unseren Projekten überwiegend die Multifaktor-Authentifizierung über eine Push-Notification. Das ist auch das, was wir empfehlen.
Genau, das ist das, was wir empfehlen. Dann kommt oft das Gegenargument, naja, es haben ja nicht alle User ein mobiles Gerät oder zumindest mal kein firmenmobiles Gerät. Und es gibt auch User, die weigern sich vielleicht, die Authenticator-App zu benutzen auf ihrem privaten Gerät, weil sie sagen, das ist nun mal mein privates Gerät. Da können wir zum einen mal mit den Fido-Keys arbeiten. Ja. Das ist die eine Möglichkeit, die dann jetzt ab Januar noch verstärkter einsatzbereit für Microsoft-Infrastrukturen sein wird. Und zum anderen ist es aber auch so, dass es gar nicht so schwer ist. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, hey, wir geben einfach in dem Moment, wo wir das Gerät enrollen, irgendeine Telefonnummer an, eine Office-Telefonnummer, möglicherweise auch die vom Support, vom Helpdesk oder whatever. Der User braucht die ja nie wieder.
Aber es ist schon ein bisschen geschummelt, finde ich. Also, ja,
Wieso?
brauchst du ja nicht wieder, aber gerade wir in unserem 100% Cloud-Szenario. Ich meine, Chefanhörer war vorhin auch wieder Thema. Das heißt, ich bin im nächsten Starbucks, der verkauft irgendwann auch Rechner. Das heißt, da ziehe ich mir einen neuen Rechner, weil ich meinen gerade geklaut bekommen habe und kann es dann aufsetzen. Das sind immer Szenarien, da bin ich abgehängt. Oder dann, wenn das Unternehmen tatsächlich genau diesen Multifaktor oder Conditional Access ja so konfiguriert, dass ich entweder Trusted Device oder Multifaktor habe, ist in dem Szenario, wenn ich den Multifaktor gar nicht selber besitze, eigentlich aufgeschmissen bin.
Das ist richtig. Ich habe nur zwei unterschiedliche Zielgruppen im Kopf. Ja. Das eine sind die Mobile Workers, die draußen unterwegs sind und die eben auch mal in so ein Szenario reinkommen, wo sie dann auch von einem privaten Rechner möglicherweise auf die Daten zugreifen müssen und so weiter. Und das sind eher die Leute, die natürlich auch ein Firmenhandy haben oder die auch kein Problem damit haben, die Authenticator-App auf ihrem privaten Handy zu benutzen.
Okay.
Dann gibt es aber die Maschinen, vielleicht Desktops, die unter dem Schreibtisch stehen, die eigentlich die das überhaupt nicht brauchen, theoretisch. Ja? Und trotzdem wollen wir Multifactor Authentication für die verlangen, weil es die Company Policy ist. Und in dem Szenario ist es tatsächlich so, dass man da auch eine Office-Nummer nehmen kann und sagen kann, Diese Nummer brauchen wir erst dann wieder, wenn das Ding resettet wird, wenn es neu aufgesetzt wird, und bis dahin braucht der User eigentlich da, hat er keine Interaktion mit. Ja.
Wo es dann oft aber auch wieder Henne-Ei kommt im Endeffekt, wenn mein Office-Telefon in meinem Rechner drin steckt, weil es ein Softphone ist, ich den noch nicht aufgesetzt habe, dann ist das natürlich genau die Problematik. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich quasi ein Device noch da stehen habe, das mit meiner Nummer verbunden ist, und weiß ich nicht, gibt schon viele Unternehmen, wo ich das sehe, da sind die Telefonnummern quasi den ganzen Tag verfügbar, das heißt, das Device ist nicht gesperrt oder sowas, dann ist das natürlich schon eine gewisse Security-Lücke. Weil wie du gesagt hast, dann habe ich halt von dem Kollegen im Zug das Passwort erspäht, ja, weil er das da eingegeben hat. Wenn ich dann im Office bin und er ist krank und sein Telefon ist da, könnte ich natürlich eine Multifaktor-Authentifizierung für ihn durchführen. Also ich glaube, da zeigt das einfach, dass diese Keys, so unschön das ist, Smartcard ist ja jetzt nicht wirklich ein neues Thema, aber das ist ja quasi das, wo es hinläuft, dass man so einen FIDO-Key hat und sagt, okay, wenn wirklich einfach nichts zur Verfügung ist, sollte es irgendwas sein, was trotzdem persönlich ist, ich am Mann tragen kann, bevor ich tatsächlich auf Telefon zurückfalle, SMS-Sprachanrufe, der Service Desk, der bei jeder MFA-Anruf immer Hash drückt, egal, der weiß ja gar nicht, wer da gerade anruft.
Ja, du hast vollkommen recht. Also es ist wirklich so. Es war auch die Woche jetzt gerade wieder ein Fall, wo sie Yahoo-Mails und auch, glaube ich, Google-Mails irgendwie weggefischt haben oder die Zugänge dazu weggefischt haben, obwohl da Multifactor-Authentication oder Two-Factor-Authentication drauf lag, weil sie es halt geschafft haben, eine E-Mail zu schreiben, die so aussah wie jetzt eine Mail von Gmail. Und dann haben die User da draufgeklickt und dann sind sie weitergeleitet worden auf eine Webseite, die aussah wie Gmail, haben ihre Username, Passwort eingegeben. Und dann haben sie es auch noch geschafft, Multifactor-Authentication im Prinzip abzufragen. Und die User haben es halt wieder eingegeben und es konnte halt relativ, weißt du, wenn es
Ja, klar.
Zeitrahmen passiert, den Google halt erlaubt, dann kannst du das live machen im Prinzip. Ja. Und was die machen ist, sie bauen in diese Mail, bauen sie irgendein Picture ein und beim Runterladen, beim Öffnen der Mail, wird es auf dem Server im Prinzip runtergeladen oder nachgeladen. Dann kriegen die eine Notification. Das heißt, sie wissen genau, wann du die Mail aufmachst. Und dann sitzen sie im Prinzip parat und wissen, jetzt geht's gleich los. Ja.
Ja, okay.
So, und dann ist es natürlich auch so, dass solche Szenarien mit dem Fido-Key gar nicht oder viel schwerer zu attackieren sind. Ja. Ja, so viel zum Thema
Wunderbar.
Multifactor-Authentication. Ich glaube, da werden wir nächstes Jahr viel mehr sehen. Microsoft hat ja das Ziel erklärt, haben wir im letzten Podcast schon gehabt, dass wir bis Ende Q1 2019 alle Dienste in der Microsoft Cloud passwortlos nutzen können. Microsoft hat ja dem Passwort den Tod erklärt sozusagen. Und ich glaube, da wird einiges passieren. Wird spannend werden.
Genau, die Maschine, die ich gerade nutze, ist tatsächlich das erste Mal, die habe ich jetzt mit 18.09 neu aufgesetzt, tatsächlich passwordless aufgesetzt. Das heißt, zum Join konnte ich das tatsächlich per MFA-Bestätigung machen. Dann natürlich nochmal für Windows Hello for Business. Aber tatsächlich war das Szenario, das wir beschrieben haben, auch im letzten Podcast, der zeigt mir eine Nummer an, die muss ich dann bei mir bestätigen, das Device anlocken. Das ist schon eine coole Sache. Also wenn wir da, wie gesagt, bis zum Ende durchgehen, hat es für den Endbenutzer, das war bei uns intern ja wieder Diskussion, was für Benefits hat man denn an einem 100% Cloud-Szenario? Alleine auch aus der Endbenutzerseite und je weniger ich mein Passwort eingeben muss, das ist ein absoluter Gewinn für mich. Wunderbar.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer zweiten Sendung, unserer letzten Sendung für 2018.
Genau.
Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid bei uns im Podcast Headless in the Cloud. Marco, haben wir noch was zu sagen?
Das war's. Einfach subscriben, liken, wie sagen die alle, genau, wenn ihr es mochtet, liken, teilen, abonnieren, die Bell hauen und auf jeden Fall 5 Sterne bei iTunes geben, damit wir in den Charts landen.
Sehr gut, sehr gut. Macht's gut. Ciao,
Alles
ciao.
klar, ciao, ciao.